Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Basel heute oben mit diesen Themen. Die neue Basler Spitalliste. Bei der Präsentation hat aber der Kanton Basel-Land fast noch mehr zu reden gegeben. Renovieren oder abrissen? Wenn es um die Joggeli-Halle geht, sind die Meinungen geteilt in der Politik. Und les jeux sont faits. Für die Wahlen stimmt das noch nicht ganz. In 3 Wochen ist es aber soweit. Wir hören in die besten Töne rein und ziehen Bilanz in einer Journalistenrunde. Das Wetter am Wochenende bleibt wie es ist. Am Mikrofon Marlène Sandrin. 2012 bringt grosse Veränderungen in der Gesundheitsversorgung. Dann können die Versicherten frei wählen, wo sie sich behandeln wollen. Und die Spitäler rechnen dann die Leistungen mit einer Fallpauschale ab. Bedingung für die freie Spitalwahl ist aber eine Zusatzversicherung. Für die Grundversicherten gibt es Einschränkungen, und zwar durch die Spitalliste, die alle Kantone aufstellen. Heute hat der Kanton Basel-Stadt seine Spitalliste vorgestellt. Hans-Rudi Schär.
Die Spitalliste bringt keine grossen Änderungen gegenüber früher. 14 innerkantonale Einrichtungen sind getroffen, davon neu die Geburtsstätte an der Schweizergasse und das Hildegard-Hospiz für Sterbebegleitung. Dazu kommen 4 ausserkantonale Reha-Einrichtungen im Aargau und im Kanton Jura. Neu ist, dass der Leistungskatalog der einzelnen Spitäler viel präziser ausformuliert ist als bis jetzt. Nicht mehr auf der Liste ist natürlich das Gemeindespital Riechen. Und abgelehnt hat die Regierung die Anträge von Pedesta und Mirjan Iselin für den Bereich Orthopädie.
Wir haben jetzt in der Regierung entschieden, dass wir gleichzeitig aber ein Versorgungsmonitoring aufbauen, damit wir anhand von definierten Kriterien nachher können überprüfen, ob sie in die richtige Richtung entwickelt oder nicht. Und dann sind wir bereit, den Antrag nochmals zu prüfen. Die Türen ist nicht zu.
Denn anders als bis jetzt sind die Spitalliste nicht mehr oder weniger in Granit gemeißelt.
Wir machen einen 3-jährigen Betrachtungszeitpunkt und zweitens ist es möglich, laufend Beurteilungen vorzunehmen, Ergänzungen zu machen, auch Streichungen. Vor allem, wenn jemand mit einem neuen Angebot kommt, das überzeugend ist. Oder wenn ein Spital kommt und sagt, in diesem Bereich haben wir einfach zu wenig Patienten, es macht keinen grossen Sinn, dann kann man zum Beispiel auch wieder etwas streichen.
Die Spitalliste ist eigentlich nur für Grundversicherte von Bedeutung, weil sie festlegt, wo man sich behandeln kann, ohne dass man Zusatzkosten hat, die eben nicht durch eine Zusatzversicherung gedeckt sind. Mit anderen Worten, Grundversicherte, die sich in einem Spital behandeln lassen, das nicht auf der Liste ist und wo die Behandlung teurer ist als in einem auf der Liste, müssen die Differenz selber zahlen. Nur für die Einwohner vom Kanton Basel-Stadt hat die Spitalliste eine geringere Bedeutung als zum Beispiel für die vom Kanton Basel-Land. Denn weil die Fallpauschalen im Kanton Basel-Stadt grundsätzlich höher dürfte sein als in anderen Kantonen, können sich Baselstädter mehr oder weniger überall behandeln lassen. Konkret zum Beispiel im Kanton Basel-Land, weil es dort eben billiger ist. Das bedeutet aber auch, sagt Carlo Conti,
dass damit für baselstädtische Versicherte eine Spitalzusatzversicherung eigentlich gar nicht nötig ist.
Die Baselstädter profitieren also von der hohen Fallpauschale in ihrem Kanton und haben auch ohne Zusatzversicherung eine echte Wahl bei den Spitälern. Anders die Baselbieterinnen und Baselbieter. Das auch darum, weil die Baselbieter Regierung speziell den Leistungskatalog vom Universitätsspital Basel auf dieser Spitalliste 2012 eingeschränkt hat.
Die Grundversicherten können nicht frei in jedes Basler Spital, vor allem nicht ins Basler Unispital, sondern nur für die Bereiche, die auf der Liste vom Kanton Basel-Land sind. Und das ist eine Verschlechterung gegenüber dem jetzigen Zeitpunkt.
Für die Gesundheitsversorgung sei das kein Problem, sagt der Carlo Conti.
Aber was passiert mit der universitären Medizin? Die Universität Basel gehört beiden Kantonen und beide Kantonen müssen doch ein gemeinsames Interesse haben, eine gute universitäre Medizin mit einer guten und starken klinischen Forschung verfügbar zu haben. Und dann muss man halt davon ausgehen, dass es ein gemeinsames Interesse gibt, das Universitätsspital gemeinsam positionieren.
Und das mache ich mir nicht, wenn man gleichzeitig probiere, den Patientenstrom auf andere Spitäler zu kanalisieren, konkret auf die eigenen Spitäler zwischen Liestal und Laufen. Das passt ja auch nicht dazu, dass Basel-Land gleichzeitig zu Bern Weibli zum als Unikanton anerkannt zu werden, findet der Carlo Conti. Eine spezielle Bedeutung bekommt die Baselbieter Spitalliste auch zusammen mit der Ankündigung von Liestl, wir wollen alle Staatsverträge mit Baselstadt neu diskutieren und verhandeln. Also auch der zu der Universität. Ein Rückschritt in der Partnerschaft von der beiden Basel.
Also nicht, ob man hier von einem Rückschritt reden, aber es ist sicher ein falsches Zeichen. Und ich hoffe, dass das Bekenntnis zu dieser Universität und vor allem auch zu Life Science in dieser Region, dass das auch morgen und übermorgen gilt. Und dazu gehört halt einfach auch die medizinische Fakultät. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man hier auch ein klares Bekenntnis von Basel-Landschaft hört, trotz allen Diskussionen, die man jetzt wegen der Finanzen hat.
Jedenfalls werde der Kanton Basel-Stadt die Erwartung klar zum Ausdruck bringen in seiner Stellungnahme, wo er bis Mitte Oktober zu den noch provisorischen Spitallisten vom Kanton Basel-Land abgeben
kann. Die St. Jakobshalle ist fast 40 Jahre alt und damit schon lange keine moderne Sport- und Eventhalle mehr. Darüber ist man sich zu Basel einig. Wenn es aber um die Frage geht, was jetzt mit der St. Jakobshalle passieren soll, gehen die Meinungen in der Politik weit auseinander. Patrick Künzle.
Es gibt zwei Lager unter den Basler Politikern. Die einen wollen St. Jakobshalle renovieren, die anderen wollen sie abrissen und eine neue Halle bauen. Das zeigt der Bericht von der Bau- und Raumplanungskommission vom Grossen Rat, der heute erschienen ist. Die eine Hälfte der Grossratskommission setzt gleich wie der Regierungsrat. Das heisst, sie schlägt vor, die St. Jakobshalle für etwa 90 Millionen Franken auf den neuesten Stand zu bringen. Das würde bedeuten, dass es in der Jockeli-Halle weiterhin Platz hat für 9'000 Zuschauer. Die andere Hälfte der Grossratskommission sieht es anders. Sie findet, eine moderne Halle müsste grösser sein und Platz haben für mehr Zuschauer. Nur so sind die Hallen attraktiv, z.B. für grosse Konzerte und Sportanlässe. Die Politiker, die diese Meinung vertreten, möchten darum, dass die Behörden mindestens einmal durchrechnen, was es kosten würde, ganze neue Hallen zu bauen. Dass es in der Grossratskommission zwei gleich grosse Lager gibt, bedeutet eins. Es gibt im Herbst eine spannende Grossratsdebatte über die Zukunft der St. Jakobshalle. Vielleicht redet die Grossräte bei dieser Gelegenheit auch nochmal über die Idee von der CVP, in die Jockeli-Halle ein 50 Meter Schwimmbecken einzubauen. Diesen Vorschlag lehnen sowohl die Grossratskommission als auch die Regierung im Moment ab. Sie sind sich zwar einig, dass es zu Basel eigentlich ein so ein grosses Hallenbad bräuchte. Sie sagen aber, ein Hallenbad müsste Basel-Stadt zusammen mit Basel-Land bauen. Der Kanton soll darum ein separates Projekt mit dem Nachbarkanton aufgleisen, das nichts mit der St. Jakobshalle zu tun hat.
Der Patrick Künzli. Weitere Meldungen aus der Region. Die Gewerkschaften Unia und Syndicom haben mit einer Firma aus der chemischen Industrie erfolgreiche Verhandlungen abgeschlossen. Die 1'000 Angestellten von der Basler Firma Johnson Controls bekommen einen neuen Gesamtarbeitsvertrag. Der Gesamtarbeitsvertrag bringe für die Angestellten zahlreiche Verbesserungen, schreiben die Gewerkschaften Unia und Syndicom in ihrer Mitteilung. Johnson Controls halten unter anderem die Infrastruktur vom Pharmakonzern Novartis in Stand. Heute Morgen hat der 73-jährige Autofahrer auf der H2 in Liestl die Kontrollen über sein Auto verloren. Die Baselbieter Polizei schreibt, er sei dann in das Betonelement am Strassenrand reingefahren. Der Autofahrer hat mit Schock ins Spital müssen, das Auto hat total Schaden gehabt. Die Polizei hat die Strasse dann zum Aufräumen müssen sperren und es hat Stau gegeben. Der Countdown für die Wahlen läuft. In drei Wochen entscheidet sich, wer für Basel-Land und Basel-Stadt im National- und Ständerat sitzt. Jetzt sind Wahlunterlagen verschickt, wer will, kann also schon brieflich wählen. Und das Wochenende fangen auch die Herbstferien an und viele melden sich ab aus der Region. Wir nutzen diesen Zeitpunkt, um eine erste Bilanz von diesem Wahlkampf zu ziehen und diskutieren in einer Journalistenrunde, was im Wahlkampf bewegt hat in den letzten Wochen. Zuerst aber hören wir, wie der Wahlkampf bis jetzt getönt hat. Der Dieter Kohler mit den tönenden Höhepunkten.
Wahlkampf ist der Moment der Eitelkeiten. Da kann noch so viel Solidarität angeredet werden. Letztlich will dann doch jeder Kandidat oder jede Kandidatin einfach selber auf Bern. Am ehrlichsten hat das der Balz Stückelberger von der FDP Basel-Land in unserem Mikrofon gesagt.
Die Chance ist jetzt da. Jeder kann sich eine Chance ausrechnen. Und jeder kämpft natürlich auch entsprechend hart jetzt von uns 7 Kandidaten, weil jeder natürlich das will werden, ich auch.
Und so versuchen sich alle von der besten Seite zu zeigen und das rauszustreichen, was die anderen nicht haben. Die Basler SP-Kandidatin Regina Rahmen ist stolz auf ihren Beruf ohne Uniabschluss.
Ich bin lohnabhängige Arbeitnehmerin angestellt und habe mich nach meinem Arbeitgeber zu richten. Ich bin in einem nicht-akademischen Beruf und Kurzbüzerin.
Eine Büzerin also. Anita Lachenmeier, Grüne Basel, sie streicht ihren Traum raus.
Ich denke, man erreicht schon mehr, wenn es mehr Grüne hätte. Und ich wäre froh, alle Parteien wären grün.
Ganz anders hat Hans Fohr von den Grünliberalen im Baselbiet probiert, für sich Werbung zu machen. Er kritisiert das alte Wandbild im Landratssaal zu Liestel. Sie wissen, das sind die Bauern, die noch mit Tieren pflügen. Und er würde lieber moderne Kunst dort aufhängen.
Hier beanspruche ich jetzt eine gewisse Kompetenz und ich möchte ein Weltniveau in Basel-Land. Und das wäre schon mal ein ganz hoher Anspruch, den ich stelle.
Kompetenz und Weltniveau. Das passt zur Aussage von Christoph Eymann, Liberale Partei Basel, wo die Vorteile von einem Doppelmandat Regierungsrat und Nationalrat rausstreicht. Wobei, rausstreicht ist noch untertrieben. Er ist mehr als überzeugt, so hat er das uns im Interview gesagt.
Ich habe jetzt so etwas, wo ich eigentlich immer sehr misstrauisch war, und das gebe ich jetzt zu. Es ist eine Art Sendungsbewusstsein. Wenn man jemand das jetzt vorwirft, noch hat, muss ich sagen, es ist nicht letzt, was du jetzt hier sagst.
Apropos unbescheiden. Wir haben den Parteipräsident von der ganz frisch gegründeten Basel BDP, der Roland Weiner, gefragt, wie viel Stimmenprozent er mit seiner Partei möchte machen. Das hätte er sich vorher noch gar nie überlegt.
Eine Prozentzahl, ja. Also. Ich will mich da nicht in irgendetwas versteigern. Ich würde sagen, also 5-6% wäre schon schön, oder?
Gar nicht schwammig dafür denn der Baselbieter FDP-Kandidat Martin Wagner, der Politik und Sport zusammenbringt.
Es ist einfach ein Irrsinn, Personenfreizügigkeit in Frage zu stellen. Das wäre das Gleiche, wenn man würde sagen, in der Schweizer Nationalmannschaft dürfen nur Leute spielen, die echte Schweizer sind, die Brunner, Blocher oder Bader heissen. Das ist ein absoluter Witz. Ich sage Ihnen ganz klar, ohne Personenfreizügigkeit schießt die Schweiz keine Goal.
Richtig lebendig ist der Wahlkampf auf diesen öffentlichen Ständeratspodien geworden, die wir organisiert haben. Da ist im Baselbiet zum Beispiel die CVP-Ständeratskandidatin Elisabeth Schneider aus der Reserve gekommen.
Was ich eben nicht so fair finde, Kasper Bader, überall hängen Plakate, kein EU-Beitritt. Und der EU-Beitritt ist im Moment, der steht nicht zur Diskussion. Und jetzt vergessen das doch einmal, das ist für euch einfach ein billiger Wahlslogan.
Oder dann wahrscheinlich die tönende Perle von dem Wahlkampf. Ein kurzer Ausschnitt vom Basler Ständeratspodium, wo der Sebastian Frehner, SVP, versucht, seine Partei zu positionieren. Zur Belustigung von der SP-Ständerätin Anita Fetz und dem restlichen Publikum im Theater Basel.
Ich kann ganz eine saubere, geradlinige SVP-Politik jetzt fahren und muss nicht nach rechts gibt es nicht mehr so viel, aber aber ja, rechts von uns ist Wand, das muss man wissen.
Okay.
Nein, man muss nicht irgendwie nach links schauen, sondern kann wirklich das machen, was ich mit voller Überzeugung vertritt und was ich sicher bin, ist das Richtige für den Kanton Basel-Stadt.
Der SVP-Ständeratskandidat Sebastian Frehner im tönenden Rückblick. Fast 16 Minuten vor 6 sind sie los, das Regionaljournal Basel auf DRS1. Wie sind Politiker angekommen? Welche Politikerinnen haben überzeugt? Darüber reden wir mit unserem Wochengast, respektive mit unseren Wochengästen. Bei uns live im Studio sind die beiden Journalisten, der Daniel Gerni, Basel-Korrespondent von der NZZ, und der Urs Buss, Co-Chefredakteur vom neuen Basler Zeitungsprojekt «Tagessuche». Der Dieter Kohler redet mit Ihnen.
Ich würde gerne mit Ihnen an, Frau Daniel Gerni. Was war für Sie das Interessanteste in diesem Wahlkampf gewesen?
Also das Interessanteste oder das vielleicht das Überraschendste für mich in diesem Wahlkampf ist, dass es keine dominanten Themen gibt, dass insbesondere die Bundesratswahlen, wo sich ja früh abzeichnet hat, dass das ein wichtiges Thema wird in der ersten Session nach der Wahlen, dass das kaum eine Rolle spielt, auch nach dem Rücktritt von der Galmi Renit. Das nehmen die Parteien nicht auf, insbesondere die SP spielt kaum mit dem, und das ist vielleicht das, was mir am meisten aufgefallen ist.
Gibt es eine Erklärung?
Ist für mich schwer zu sagen. Vielleicht liegt es an den knappen Verhältnissen. Und hängt damit zusammen, dass man effektiv noch nicht wahnsinnig viel sagen zum Ausgang der Bundesratswahlen. Aber eigentlich ist es für mich nicht ganz erklärlich.
Urs Buss, was ist Ihnen am meisten aufgefallen im Wahlkampf?
Gut, man kann es so sagen, wie es der Daniel Gerni gesagt hat, es hat keine dominierenden Themen gegeben. Ich habe es eher so empfunden, dass die Parteien ihr Wahlthema aufgebaut haben, ihr Wahlthema, aber die anderen haben nicht darauf reagiert. Sie haben alle so ein bisschen für sich ins Leere raus. Es hat ganz wenig Auseinandersetzungen gegeben mit Themen, die einzelne Parteien aufgenommen haben. Und das hat für mich ein Stück weit damit zu tun, dass wahrscheinlich die Ereignisse, die ganze Planung von den Parteistrategen über den Haufen geworfen haben im Frühling. Das fängt mir ja früh an, so ein Wahljahr zu planen. Im Frühling war das Fukushima gewesen, und dann ist der Euro, respektive Frankenkrise gesehen, wo alle Pläne ein bisschen über den Haufen geworfen haben und wo Parteien zum Teil haben hilflos dastehen.
Also müssen wir doch fast sagen, Politiker haben bewiesen, dass sie nicht schnell können reagieren auf etwas.
Würde ich sagen, ja.
Daniel Gerni.
Also ich glaube auch die zwei Themen, eben Frankenstärke und Wirtschaftskrise, dass das einfach relativ schwierig ist, politisch zu vermitteln. Dass es da, gerade bei der Frankenstärke kann man kaum politisch Position beziehen, kaum politisch argumentieren. Und ich glaube, das macht es einfach schwierig für die Parteien auf diesem Thema zu arbeiten.
Aber es gäbe ja sicher regionale Themen. Warum hat es denn dort nicht funktioniert, dass jemand etwas aufgreift und die anderen nehmen es? Aus Bus können Sie sich das erklären?
Ja, es hat so Ansätze gegeben, wo jetzt zum Beispiel letzte Woche der Kredit für die Uni müssen gesprochen werden. Das ist es, also wo der Nationalrat hat sehr zustimmen, diesen 75 Millionen für Basel, Basel-Land und die Uni. Dort hat es so Ansätze, wie es geht. Da haben wir gemerkt, oh, jetzt fängt etwas verkochen, aber sonst ist auch auf regionalem Gebiet sind es dann eher so ein bisschen persönliche Sachen gewesen. Wer klebt ja viele Plakate auf und wo? Und diese Sachen sind im Vordergrund gestanden.
Sie sind beide langjährige Journalisten. Ist das früher noch anders gewesen?
Ja, ich denke jetzt als Beispiel jetzt das SVP-Thema Masseneinwanderung oder überhaupt Einwanderung. Wir haben's, oder EU-Beitritt. Wir haben es vorhin von der Frau Schneider-Schneider gehört in diesem Auszug. Die sagt, die bringen den EU-Beitritt, aber wir haben ja gar nicht, wir sind ja gar nicht der Meinung, wir müssen jetzt beitreten, also so ins Leere. Und ich glaube einfach, dass das in verschiedenen Themen so gewesen ist. Auch eben lokal, regional.
Ich glaube, dass sich in den letzten Jahren sich abzeichnet hat, dass die kantonalen Themen alles wie kleinere Rolle spielen bei den Nationalratswahlen, dass die Parteien alles wie mehr nationale Kampagnen fahren und national versuchen, sich positionieren und die kantonalen Wahlkämpfe zurückgedrängt werden. Und das sieht man auch in diesem Wahlkampf jetzt.
Also, Themen eher nicht kontrovers, auch relativ wenig Themen, möglicherweise wegen dieser Beschleunigung, weil ein Thema das andere überrollt hat. Gehen wir gleich in die Kantone hinein. Hat für Sie jemand den besten Wahlkampf gemacht? Trotzdem, weil der Wahlkampf hat ja stattgefunden. Wenn man von dieser Prämisse ausgeht, Daniel Gerni, gibt es jemanden, wo Sie würden sagen, das ist mein Wahlkampfsieger?
Also, wer einen sehr guten Wahlkampf macht im Kanton Basel-Stadt, das ist der Peter Malemann. Der ist enorm präsent. Man merkt, dass er in der Defensive ist, dass er um seinen Sitz muss kämpfen. Er hat ein breites Unterstützungskomitee sich zusammengebaut, wo angefangen ist vom Martin Vosselo bis hin zum Peter Blome, wo auch noch die SVP unterstützt oder einen SVP-Kandidaten unterstützt. Er macht, ist präsent im Internet, hat jetzt Werbespots im Internet platziert, die professionell gemacht sind. Seine Plakate sind professionell gemacht. Ich finde, er ist recht präsent.
Heisst das, man braucht für das auch viel Geld? Wird möglicherweise am Schluss von dem Wahlgang, wird man auch müssen sagen, vielleicht nicht gerade das Geld bestimmte Wahl, aber ohne ein gewisses Budget wird man es nicht schaffen?
Ist sicher einfacher, wenn man Geld hat.
Aus Bus, bester Wahlgang, Wahlkampf?
Also, der auffälligste ist, ob es das Beste ist, weiss ich nicht. Der auffälligste ist vielleicht mal einmal, das kann sein. Aber es ist ja bei der FDP in Basel etwas Ähnliches. Das finde ich eigentlich, ja, es ist einfach das Interessanteste zum Zuschauen, wie da drei Spitzenkandidaten mit dem Walz Stöckelberger, mit dem Saladin und mit dem Martin Wagner. Die drei sind so ein bisschen im Vordergrund, wie die sich eigentlich so nicht unbedingt gegeneinander, aber vor allem nicht miteinander engagieren. Oder? Und das finde ich irgendwie noch spannend, dass dort ein bisschen etwas geht. Dort ist natürlich einer zurückgetreten, der Hans-Rüdi Gysi. Dort gibt es etwas zu gewinnen. Und ich habe manchmal das Gefühl, die meisten haben das Gefühl, die bisherigen werden doch gewählt. Also lohnt sich gar nicht so richtig.
Gehen wir vielleicht dort gerade ein bisschen...
Wegen Geld nur noch schnell. Ich meine, das Geld, natürlich spielt das eine Rolle. Aber es ist ja nicht so, dass der Wahlkampf selber dann eigentlich... Also, dass sich dort das viele Geld so bemerkbar macht. Zwar mit Plakat schon, aber ich meine, jetzt zum Beispiel die Partei, die effektivste Wahlkampf macht, das ist die SVP, die machen das 4 Jahre. Und da braucht es viel Geld, um das 4 Jahre durchzuziehen. Oder?
Schauen wir vielleicht das Thema, das Sie aus Bus jetzt gerade angesprochen haben, die FDP Basel-Land an. Sie haben es beschrieben, die Partei hat jemanden zurückgetreten, Hans-Rudi Giese tritt nicht wieder an. Sie treten jetzt mit 7 Kandidaten an, wo ein paar möglicherweise ein bisschen mehr Chancen haben als die anderen. Ist das eher ein Erfolgsrezept, wenn man mehrere hat, die möglicherweise gewinnen könnten? Oder wäre es gescheiter gewesen, sie hätten sich auf einen Kandidat, auf einen Spitzenkandidat fokussiert?
Ich kann jetzt nicht sagen, welche Rechnung es aufgeht. Ob die Rechnung würde aufgehen, wir setzen der Fritzli Meier als Spitzenkandidat fest und pushen alle da wie der Tour de France, oder, wo die Mannschaft der Leader unterstützt. Oder ob das effektiver ist, wenn der Rey ziemlich Lärm macht, dass es dann gesamthaft viel Stimmen gibt und einen gewinnt dann zufälligerweise. So.
Was meinen Sie, Dani, gerne zu
der Frage? Also ich glaube, in der Situation, wo die FDP jetzt war, nämlich dass wirklich niemand da gestanden ist, was sich als Nachfolger von Hans-Rudi Giese aufdrängt, hat niemand rum gewesen, der aufgebaut war, ist die Strategie, die die FDP jetzt mehr oder weniger freiwillig zusammengebaut hat, ist wahrscheinlich die erfolgsversprechendere. Und zwar einfach darum, weil die 3 Kandidaten sehr unterschiedlich sind und wahrscheinlich 3 verschiedene Segmente in ihrem Bereich können ansprechen.
Wogen wir Prognose? Meinen Sie, die FDP Basel-Land kann mit dieser Strategie den Sitz verteidigen von Hans-Rudi Giese? Was meinen Sie, Daniel Gerni?
Ich glaube ja.
Ich nehme es an, ja.
Was verändert sich denn im Baselbiet? Verändert sich möglicherweise etwas bei den Nationalräten?
Ja, ich glaube schon, dass wenn jetzt angenommen der Bald Stückelberger wird gewählt, der hat jetzt ein Profil, denkt es mir, so, wo, das ist so ein bisschen ein urbaner Typ, wo sicher einen grossen Unterschied wird ausmachen zum bisherigen. Das, der Martin Wagner ebenfalls, der wird mit seiner quirligen Art, wenn er jetzt da in der Wahlkampf ist, auch weiterhin für Unruhe sorgen. Da wird wahrscheinlich mehr für Unruhe sorgen. Bei Saladin kann ich es nicht so sagen.
Also das würde eigentlich heissen, stabile Verhältnisse in Baselbiet beim Nationalrat. Wie sieht es in Baselbiet beim Ständerat aus? Der Claudianiak tritt ja an als Bisheiger, hat 2 Herausforderer. Ein Herausforderer und eine Herausforderin. Meinen Sie, müsste der Claudianiak in einen 2. Wahlgang, Daniel Gerni?
Also ich denke eigentlich, dass er müsste in einen 2. Wahlgang gehen. Also es wäre dann für die Bürgerlichen schon ein sehr schlechtes Zeichen, wenn sie mit einem 2 so breit fächerten Kandidaten nicht könnten dafür sorgen, dass es einen 2. Wahlgang gibt. Allerdings glaube ich, dass dann der Claudianiak dann im 2. gleich sollte machen.
Aus Bus, was meinen Sie?
Ich glaube, er hat 58% gehabt letztes Mal, wenn ich mich richtig erinnere. Also Rehe, also noch, wenn ich mich richtig erinnere.
Aber mit nur einem Gegenkandidat ist damals gewesen. Jetzt sind es 2.
Nicht so wahnsinnig wahrscheinlich die Durchschlagskraft gehabt wie der Bader. Vielleicht dafür anders gewirkt hat auf die Leute. Aber jetzt, also nehme ich nicht an, dass es das erste Mal reicht.
Wechseln wir in die Stadt. Da ist das Auffallendste, dass das mal im Gegensatz zu vor 4 Jahren die Bürgerlichen nicht mehr gemeinsam antreten, sondern es eigentlich so wie 3 Blöcke gibt. Die SVP auf der einen Seite, dann nebendran die FDP und die Liberalen und neu die CVP, die da ausgeschert ist und in der Mitte so einen berühmten Mitte-Block macht, zusammen mit der EVP, den Grünliberalen und der BDP. Mischt das die Sitzverteilung in Basel auf, Daniel Gerni?
Also ich glaube, dort sind die Chancen relativ gut, dass der Mitte-Block einen Sitz holt.
Aus Bus?
Ja, also das, man merkt es auch an den Reaktionen, wenn man mit den Leuten redet, dass sie recht Schiss haben, dass sie, also dass die Freisinnigen recht Schiss haben. Dass sie
und Sitz auch an der Strategie.
Und an der Strategie. Und ich meine, die auch jetzt noch mit der BDP, die Kunden dort mitmacht, und die holt vielleicht nur 1% oder 1,5%, aber dort wird es so knapp, oder? Mit diesem Mandat, das könnte länger.
Und wer macht es? Das ist jetzt ein bisschen persönlich. Das sind ja mehrere Personen, die diesen Sitz möchten. Wogen Sie einen Namen? Wer von dem Mittebündnis macht diesen Sitz?
Ich glaube, der Herr Lehmann.
Das wäre der CVP-Spitzenkandidat.
Das würde ich auch am ehesten sagen, vielleicht noch der Grünliberale, der David.
Genau. Man sagt ja eigentlich auch schweizweit, die Grünliberalen, die haben möglicherweise am meisten profitiert von Fukushima und sind auch sonst eine neu gewinnende Partei. Meinen Sie, die Grünliberalen haben in Basel oder im Baselbiet Erfolg, Daniel Gerni?
Ja, es braucht in Basel-Stadt jetzt natürlich relativ viel oder in beiden Halbkunden relativ viel, um effektiv auch einen Sitz zu machen. Darum finde ich, ist es relativ schwierig für die Grünliberalen. Und ich finde allgemein, leidet die Partei nicht nur in den beiden Basel, überall darunter, dass es an richtig an Konsistenz fällt und an Aussagen, Ausstrahlung, Kandidaten mit viel Ausstrahlung. Und von dem her, glaube ich, wird es dann gleich relativ schwierig, jetzt hier in den beiden Basel einen Sitz zu holen. Aber ausschliessen würde ich es nicht.
Wir sind eingestiegen in das Gespräch, nicht so viele kontroverse Themen, möglicherweise fast ein bisschen langweilig. Jetzt haben wir aber gleich sehr engagiert können über die Ausgangslage reden. Warum ist denn doch spannend, Urs Buss?
Ich weiss gar nicht, ob das für alle Leute so spannend ist. Mich interessiert das jetzt seit x Jahren, oder? Und von dem her bin ich natürlich immer gespannt, wie das rauskommt. Und man diskutiert darüber und dann wird es spannender. Ich weiss, mir nimmt zum Beispiel was es für eine Stimmbeteiligung oder für eine Wahlbeteiligung gibt.
Haben Sie eine Vermutung? Höher oder tiefer als die anderen Mal?
Ich glaube, eher wieder sinkend. Also von dem her, wo jetzt angerichtet wird. Also kann die Leute nicht so hinter dem Ofen führen locken. Ich meine, spannend wird auch, denn wir diskutieren jetzt über so Parteistärken und weiss ich was. Es sind, glaube ich, schon lange nicht so viele Leute zurückgetreten. Ich glaube, 50 schon mittlerweile. Und es ist so, dass es sehr viel mehr jüngere Kandidaten gibt. Und das kann dann das Parlament schon sehr verändern, oder?
Sie haben bei dir für Stimmbeteiligung genickt, Daniel Gerni, das meinen Sie auch?
Ja, ich habe das Gefühl, das widerspiegelt ein bisschen den Wahlkampf, den wir am Anfang beschrieben haben, wo es keine dominanten Themen hat, wo die Leute richtig bewegen. Ich glaube, das wirkt sich dann letztlich eben auch auf die Wahlbeteiligung aus.
Wir sind kurz vor der Herbstferien, das ist in Basel ein Moment, wo viele in der Ferien sind. Ist der Wahlkampf gelaufen, Daniel Gerni?
Also ich sage nein, im Fußball dauert ein Spiel 90 Minuten, das ist bei den Wahlen ähnlich, das wird bis am Ende gehen und diesmal geht es ja wirklich an sehr vielen Orten sehr knapp, das heisst, da geht es um jede Stimme bis zum Schluss.
Urs Buss, was meinen Sie?
Der Wahlkampf ist in dem Sinn gelaufen, dass ich nicht glaube, dass es neue Themen noch gibt, die man noch beleben könnte, aber es ist sicher noch nicht gelaufen, weil die Leute können zuerst stimmen, aber so wahnsinnig viele Wechselwähler haben wir nicht und von dem her habe ich das Gefühl, es gibt mässig grosse Überraschungen.
Meine Herren, besten Dank, dass Sie gekommen sind.
Der Daniel Gerni, Basel-Korrespondent von der NZZ und der Urs Buss, Co-Chefredakteur von der Tageswoche, im neuen Basler Zeitungsprojekt. Sie haben mit Dieter Kohler auf den Wahlkampf geschaut. Sie hören das Regionaljournal Basel auf DRS1, es ist 6:03 und damit Zeit für das Wichtigste in Kürze. Die Kommission vom Grossen Rot ist sich nicht einig, wie man die veraltete St. Jakobshalle soll renovieren soll. Ein Teil der Kommission findet, man soll die St. Jakobshalle sanieren. Der andere Teil findet, dass man die Halle abrissen soll und eine neue Eventhalle bauen soll. Der Grosse Rot beratet im Herbst darüber. Der Basler Gesundheitsdirektor Carlo Conti hat heute die Spitalliste für 2012 vorgelegt, wenn die freie Spitalwahl in Kraft tritt. Im Grossen Ganzen sind die gleichen Leistungserbringer drauf wie bis jetzt. Sorgen macht sich Basel-Stadt wegen der Baselbieter Spitalliste, wo der Leistungsauftrag ans Unispital einschränkt. Basel-Stadt erwartet ein klares Bekenntnis zur Uni und zu der Uniklinik von Baselbiet, hat der Carlo Conti heute gesagt. Das Wetter am Wochenende bleibt mehr sommerlich als herbstlich. Christine Jutz von SF Meteo. Das war jetzt der Trailer vom Regional Diagonal. Das war jetzt eine Panne. Morgen hören Sie nämlich wieder die gemeinsame Sendung von allen Regionalredaktionen.
Regional Diagonal, die Woche quer durch die Schweiz, morgen Mittag mit diesen Themen. Die letzte von 16 Webereien im Zürcherischen Wald hat heute den Betrieb eingestellt. Das Dorf aber lebt weiter. Denn alle Luzerner Eltern, die wollen, finden plötzlich einen Krippenplatz für Kind, dank einem neuen Finanzierungsmodell. Und wir steigen das Kloster zusammen auf zum dienstältesten Hüttenwart in der Schweiz. Das drei von den Themen, morgen Mittag nach den 12 Uhr Nachrichten, hier auf DRS1 Regional Diagonal.
So, und jetzt probieren wir es nochmal mit dem Wetter vom Wochenende mit der Christine Jutz.
Es gibt einen sonnigen und warmen Abend. In der Nacht sinken die Temperaturen dann auf rund 10 Grad ab. Am Samstag bleibt es sonnig und auch die paar Nebelfelder im Laufen und im Leimental lösen sich ziemlich zügig auf. Morgen steigen die Temperaturen auf 20 bis 23 Grad am Nachmittag. Auf Sonntag ändert sich nicht viel. Es geht sonnig weiter, es gibt einen wunderschönen Herbsttag mit Temperaturen von rund 22 Grad. Am Morgen früh hat es ganz vereinzelt wieder ein paar Nebelfelder.
So viel vom Regionaljournal Basel am Freitag oben. Am Mikrofon verabschiedet sich Marlène Sandrin.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.